Und so ein Thema wie Reptilien gehören, das wären für mich so Darlings, die immer wieder irgendwo auftauchen.
Weil sie gerade fancy und neu sind und nicht mehr hinzugucken, auch denn diese Gruppe und diese Teilnehmenden vor mir brauchen die jetzt unbedingt OKR.
Wir verheiraten das, was wir bisher gemacht haben, mit dem, was wir neu entdecken.
Heißt aber für uns Upgrade, wir können dann in die nächsten Schritte gehen. Also was sind gute, smarte Ziele?
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo, lieber Jürgen.
Guten Tag, hey Sabine.
Ich habe heute ein englischsprachiges Thema mitgebracht. Deswegen habe ich auch mit Hello angefangen.
Achso, verstehe.
Es heißt updaten.
Verstehe ich nicht.
Das dachte ich mir.
Updaten.
Woran ich denke,
also Dayton
ist,
kenn ich.
Dayton kennst du, ja, das ist schon Dayton, mal schön.
In und Wyoming ist das,
genau,
so ein kleiner Ort.
Genau, wie macht man das auf Höhen?
Ja,
also
verstehe.
Oben, auf Bergen, so. Ne?
Okay. Genau. Kann ich mir ein anderes Thema aussuchen?
Leider nein.
Okay.
Also, nein, was ich meine ist, wir als Trainer haben den Anspruch an uns, dass wir immer wieder auf dem Laufenden sind. Und das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie spezialisiert bin ich unterwegs. Dann habe ich einen klaren Fokus, ne, habe ein einziges Thema, zu dem ich immer wieder gucke, dass ich da neue Erkenntnisse aufgreife. Und gleichzeitig gibt es eben viele von uns, unter anderem dich, mich ein Stück auch, die eher generalistisch unterwegs sind, also verschiedene Themen haben. Plus die Frage, die bei mir mitschwingt, ist, in den Themen, die wir schon seit langem machen, gibt es ja immer wieder den Anspruch an uns, kill your darlings. Und gleichzeitig ist das ja gar nicht so einfach.
Ja, ich mache immer dasselbe seit 40 Jahren.
Deswegen dachte ich mir, bist du der richtige Gesprächspartner?
Eisbergmodell und 4-1 so.
Eben, ja. Und weil ich das verändern möchte, habe ich gedacht, bringe ich das mal mit in den Podcast. Vielleicht kriege ich das ja hier durch bei dir verändert.
Sondern du willst mir damit
eigentlich
was sagen.
Eigentlich ist das für dich diesmal, ganz genau.
Nein, spannendes Thema.
Genau, also ich habe so zwei Beispiele, die mir gerade unter die Finger gekommen sind. Das eine ist das Thema smarte Ziele und das tut so richtig weh, das zu hinterfragen oder mal drüber zu diskutieren, rein inhaltlich. Und so ein Thema wie Reptiliengehirn, das wären für mich so Darlings, die immer wieder irgendwo auftauchen. Ne? Und die Frage ist erstmal, wie bringst du dich selber überhaupt in Zweifel, sag ich mal, ob solche Modelle dann oder wann solche Modelle dann doch mal ausgekehrt gehören?
Ich habe tatsächlich ein aktuelles Beispiel.
Ach, wie cool.
Dafür. Also erstmal, ich glaube, wenn wir nicht fest einplanen, wann wir lesen oder recherchieren, dann machen wir das zu wenig. Und es ist jetzt bei mir auch nicht so, dass ich einen Tag in der Woche eine feste Zeit irgendwo geblockt habe, wo ich lese oder recherchiere, aber ich lese immer. Und das Tollste ist, eigentlich in vielen Gesprächen, ich hatte heute Morgen gerade erst wieder so eins, sagt irgendwie eine Kollegin, in dem Fall war es Mareike, sagt dann, du, es gibt ein neues Buch, besser entscheiden mit KI, und noch während wir miteinander darüber sprechen, was sie daran fasziniert, habe ich es schon bestellt.
Und das kenne ich.
Das führt dazu, dass hier so Stapel entstehen, die auch ungelesen da manchmal lange liegen. Und dann lesen wir den so runter und immer die spannend sind, auch für andere Kolleginnen bei uns, die kommen auf so einen Extra-Stapel, weil ich dann was dazu sagen will, entweder im Writers Club oder im direkten Gespräch mit Leuten, die das interessieren könnte. Also das ist, mit anderen Worten, das Update ist so ein permanenter Prozess von Lesen, auch im Internet lesen. Und dann trifft man irgendwann auf so eine Aussage, wo man sagt, uff, Energie. Ich will jetzt mein Lieblingsbeispiel, was jetzt gerade wieder erneuert wurde, nennen. Ich war lange Zeit der festen Überzeugung, dass der Reifegrad einer Organisation sich dadurch zeigt, wie flach die Hierarchien werden und wie groß die Partizipation in dem Unternehmen ist. Da bin ich auch immer noch ein Mitstreiter dafür, dass das in meiner idealen Welt so eine Art Mesh-Organisation ist. Mesh heißt, alle sind mit allen verbunden und alle agieren so wie ein Team, das eine Party organisiert. Da muss man auch nicht jedem sagen, was er jetzt zu tun hat, sondern es funktioniert einfach. Also dieses Ideal, an dem möchte ich festhalten. Aber ich habe lange Zeit auch propagiert in meinen Führungstrainings, Die beste Führung ist diejenige, die sich selbst abschafft. Und das bestimmt auch schon mal gehört von mir, den Satz.
Absolut.
Also seine Leute so zu befähigen, dass die sich selbst befähigen und einen irgendwann nicht mehr brauchen. Dieser Teil ist eine Illusion, weil es ja immer noch übrig bleibt, in dilemmatischen Situationen zu entscheiden oder neue Ziele reinzugeben, strategisch zu denken, Visionen zu entwickeln. Also viele Dinge, die man dann noch zu tun hat. Also man wird nie arbeitslos als Führungskraft, das ist das eine, das habe ich schon ein bisschen länger über den Haufen geworfen. Aber ich glaube auch nicht mehr daran oder bin derzeit nicht mehr der Überzeugung, dass eine Organisation hierarchiefrei funktioniert. Und jetzt habe ich vor 4 Wochen in einem Buch eine dezidierte Darlegung gesehen, wie beides nebeneinander funktionieren kann. Also eine hochagile Einheit in einem statischen Umfeld mit klaren Hierarchien. Und das ist praktisch nicht eine Schattenhierarchie oder irgendwie sowas, nicht ausgesprochenes, sondern tatsächlich eine Zuordnung zu einzelnen Personen. Und ohne es jetzt zu sehr auszuführen und unsere Trainerkolleginnen hier, die das hören, gerade zu langweilen mit OE, Organisationsentwicklung. Das war so ein Moment, wo ich gestolpert bin, mir sofort was aufgeschrieben habe, dann mit diesem Menschen telefoniert hat, der das Buch geschrieben hat und dachte, entspricht so sehr meinen Beobachtungen gerade in Organisationen, dass ich mehr darüber wissen wollte. Und es führt jetzt dazu, dass ich einen Workshop mache mit diesen Leuten im Februar. Und das war jetzt so eine selbstbeweihräuchernde Geschichte der eigenen Fortbildung oder des eigenen Updates, der aber eher zufällig daherkommt, weil das Serendipity Learning ist hier. Ich habe gar nicht nach jetzt eine Antwort darauf gesucht, was ist der aktuelle Stand in Sachen Hierarchie in Organisationen, sondern das war in einem ganz anderen Buch, in einem anderen Rahmen erzählt und so funktioniert also zumindest Updating bei mir besser, als wenn ich sage, so nächstes Jahr besuche ich eine 6-stufige Ausbildung zu dem Thema und nächstes Jahr zu dem Thema, sondern es ist so ein permanenter Prozess.
Wie ist das als bei dir? Frau erinnert mich das ad hoc an das Thema, ich will ein bestimmtes Kleidungsstück kaufen gehen und ich finde garantiert nichts. Und ich will Lebensmittel einkaufen und bin zufälligerweise in einer neuen Fußgängerzone dafür und komme plötzlich mit sehr viel Kleidung aus einem Geschäft.
Das ist jetzt sehr klischeehaft.
Toll,
aber ich glaube dir das.
Es geht durch meinen Kopf wirklich. Und ich bin relativ sicher, dass alle auch sonst wie emanzipierten Frauen oder viele davon gerade da sitzen, grinsen und nicken.
Mir geht es in Bezug auf Wein so. Ist das das Gleiche?
Auch schön. Ja, ich glaube schon.
Also ich suche Schuhe und finde Wein.
Ah ja, das
ist spannend.
Sehr schön. Aber bevor ich weitergehe im Thema, musst du uns allen jetzt bitte noch verraten, bei mir ist schon die E-Mail an meinen Buchhändler des Vertrauens offen, wie dieses Buch heißt, weil das will ich jetzt natürlich auch parallel schon mal bestellen.
Oh, das ist das Organizational Transformation Playbook, ich glaube, das so heißt.
Okay.
Wenn man den nach dem Autor sucht oder den Autoren, findet man das gleich. Das sind nämlich niemand Geringeres als die Dark Horse Innovation Gruppe in Berlin, eine großartige Organisationsentwicklungsagentur. Dark Horse Innovation. Und man fragt sich, wo kommt das Dark her?
Ja, allerdings habe ich Dark, sofort Dark gestellt, Horses, die Frage.
Dark Horses sind im englischsprachigen Raum. Da sind wir bei dem Thema Englisch. Es ist ja ein englischer Podcast.
Es ist ein total englischer Podcast.
Im englischsprachigen Raum sind Dark Horses Pferde, die auf Rennbahnen in Rennen gehen und zu denen es noch keine Wettquoten gibt, weil sie zum Beispiel das erste Mal dabei sind. Also sogenannte Außenseiterpferde. Und in Bezug auf Innovationen geht es ja immer darum zu erkennen, welcher Trend, Bewegung wird als nächstes stattfinden oder was bewegt sich gerade und darauf kann man in Sachen Innovation wetten. Also ein toll hergeleiteter Name für die Firma. Ich mache gerade ein bisschen Werbung für euch.
Ihr seid toll. Super. Sehr spannend. Und du hast gerade gefragt, wie ist das bei mir? Ich bin ja so ein Podcast-Junkie und ich höre viele Podcasts, auch die in Richtung, ich sag mal, neuerer Erkenntnisse in Sachen Forschung zu allen möglichen Themen rund um psychologische Dinge geht, ne? Wo wir immer wieder auch wachgerüttelt werden können. Und das war gerade in letzter Zeit auch mal wieder das Thema Smart, was hinterfragt worden ist, was ich sehr, sehr spannend fand, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich Smart benutze, es kennen nahezu alle Teilnehmenden, ne, die irgendwann mal mit Führung zu tun hatten, haben diese Formel kennengelernt, weil sie so schön eingängig ist und vieles davon ja auch sehr logisch erscheint. Und festzustellen, dass neuere Forschungen klar sagen, das ist manchmal demotivierend für bestimmte Personen. Es braucht mehr Flexibilität. Es geht vielleicht eher um eine Output-Betrachtung als um ein Bild, was ich festmauere, wo ich sage, genau da muss es hingehen. Zusätzlich natürlich zu dem ganzen Thema im agilen Welten eher mit KPI und mit OKRs zu arbeiten. Mhm. All das ist so. Dadurch kam ich wirklich heute auch auf unser Thema, weil ich gemerkt habe, ja, ich gehe da sofort mit. Es gibt in mir eine Resonanz. Das ist immer die Notwendigkeit, die ich habe, damit ich auf so einer Spur überhaupt weitergehe. Mhm. Wenn ich so gar nichts spüre, wenn ich so etwas höre, dann verliere ich das auch im Zweifel wieder. Es kann auch wichtig gewesen sein, aber ich merke es gar nicht. Aber in dem Moment, wo ich auch so ein, oh Mann, und dann, ja, was ist denn jetzt die Alternative, fühle, dann denke ich, ah, okay, one of the darlings, interessant. Und wenn ich dann auch spüre, sowas wie zum Beispiel in unserem Leadership-Buch, da sind auch die smarten Ziele als ein Weg, eine Formel drin. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als es ums Thema Schreiben ging, dieses Zögern, wenn ich jetzt etwas niederschreibe, was dann über längere Zeit in dieser Form fest ist, weil es eben in einer gedruckten Version vorliegt, dann ist es manchmal noch ein bisschen schwieriger, die Darlings zu killen. Gleichzeitig sage ich mir, nee, zum Beispiel die Leadership Books benutzen wir ja in den Trainings, um daran eine, zum einen natürlich Transfermöglichkeit festzumachen, zum zweiten auch ein Arbeitsmittel an die Hand zu geben, zu sagen, damit kannst du was machen, plus hinterher noch mehr Vertiefung da reinzubringen. Und dann kann ich smart aufgreifen, weil es ja nicht heißt, dass es niemandem irgendwann was bringt. Aber diese ganzen Einschränkungen und die Erweiterung, also das flexibler sein damit, kann ich gleichzeitig transportieren. Und diesen Weg, also ich merke sozusagen die Schritte, ne, wenn du fragst, wie ist das bei mir? Der erste Schritt, ich bleibe an irgendwas hängen. Ich merke oft erstmal auch eine Art von Widerstand, weil ich gar nicht möchte, dass mein Darling hier gerade angegriffen wird, ja, weil ich um dieses Darling drumherum im Zweifel Konzeptionspassagen gestrickt habe, Visualisierungen zur Hand habe, Übungen, die ich damit durchführe und die alle in Frage gestellt werden, wenn da jetzt sowas auftaucht, was mir sagt, nee, du, könnte sein, dass das gar nicht so cool ist. Und diesen Widerstand nutze ich oder versuche ich zu nutzen, ne? Ist gar nicht einfach, weil natürlich könnte ich auch sagen, okay, habe ich gar nicht gemerkt, ich bleibe einfach schön bei dem bequemen Weg bisher. Aber dann zu sagen, okay, dann gehe ich da mal näher rein und gucke, was ist denn genau die Veränderung, die sinnig ist.
Ich finde das einen ganz wichtigen Impuls, diese auch die eigene Empörung in dem Moment zu spüren. Was? Also gerade wenn jemand sowas sagt, oder schreibt, postet irgendwo, was so diametral deinen eigenen Überzeugungen entgegensteht. Erinnerst dich vor zwei, drei Wochen ging bei uns intern so ein Post rum von diesem CEO von Nvidia, der gepostet hat, bei ihm gibt es keine One-on-Ones.
Also, fand ich auch sehr spannend, was da bei mir passiert ist.
Man verhindert damit, dass, jetzt verkürzt gesagt, man verhindert damit, dass alle an dem, was geschieht und an dem Feedback partizipieren können und lernen können. Also mit anderen Worten, er träumt von einer Welt, in der alle Leute jedes Feedback am besten mitbekommen, damit alle davon lernen, nicht nur derjenige, der das Feedback bekommt. Erstmal bei mir Empörung.
Bei mir auch.
Ich bin auch noch im Raum.
Genau, der Prediger das kannst du doch nicht bringen.
So lange, vier Augen, One-on-One, das heißt ja deswegen so, weil man in einem geschützten Raum. So, und dann legt sich die Empörung, also ich finde es wichtig für unsere Kolleginnen da draußen, genauso wie für uns selbst, dem dann trotzdem nachzugehen, also nicht drüber zu scrollen, sondern dem nachgehen, aha, was ist der Ansatz? Weil am Ende, das ist ja auch der Wahlspruch von unserem Podcast hier, es kommt darauf an, immer, ich kann mir vorstellen, jetzt danach, und ich werde das weiter beobachten, dass es bestimmte Arten von Feedback gibt und eine bestimmte Art und Weise, das zu tun, die durchaus öffentlich passieren darf. Und also so wie ich an großer Gegner von Sandwich-Techniken im Feedback bin, gibt es trotzdem Ausnahmen, wo ich sage, hier in dem Fall ist ein Sandwich okay, aber nicht als Taktik oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es miteinander zu tun hat. Du kennst bestimmt dieses klassische Beispiel, wo ich Sandwich gut finde, das ist, wenn jemand sagt, ich sehe, wie du dich hier reinkniest und ich sehe, was du hier stemmst gerade für uns alle und wie sehr du uns den Arsch rettest. Ich mache mir allerdings Sorgen um deine Gesundheit. Dann ist das eine was Positives, was da am Anfang gesagt wird, aber es hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen. Mhm. Während wenn man das Sandwich eben so packt, du weißt, ich bin insgesamt mit dir und deiner Leistung sehr zufrieden, ich lege großen Wert auf deine Mitgliedschaft in diesem Team, ich mache mir aber Sorgen. Dann denkt man, warum sagt er das Erste jetzt? Das ist doch nur strategisch. Und das, dabei bin ich nach wie vor überzeugt, ist nicht dienlich, weil man sich manipuliert fühlt, bla bla. Mhm. Aber dies, was du eben schilderst, diese erste Irritation, ist ein guter Auslöser, um ein Upgrade einzuleiten, wenn es denn sinnvoll ist. Und da fällt mir aber auch sofort dazu ein, dass es eine Sache gibt, die ich für gefährlich halte. Nämlich die, dass man auf jeden Impuls, der da draußen gerade gesetzt wird, so anspringt, dass man das sofort eins zu eins übernimmt und es eben nicht hinterfragt oder nicht vermählt mit dem, was man bisher lehrt. Mhm. Ich erinnere mich, weil du jetzt Smart als Beispiel gebracht hast, wie zu den Zeiten von Smart dann andere Modelle dieser Art auftauchten. Eins davon hieß Spezi. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Das kenne ich ja, nein, das ist ja herrlich, erzählt.
Und da sind dann diese, weil es wieder ein Acrostico ist, ein Akronym, da stehen dann wiederum diese einzelnen Buchstaben für andere Sachen, aber eigentlich überlappt sich das total. Ja. Und dann gab es Trainerinnen, zu denen ich auch gehörte, die haben dann einfach beides gemacht, weil es gründlicher ist. Und das ist aber Käse. Heutzutage spricht man eher von Markern in der Zukunft. Also es gibt ein Nordstern, Leitstern und dahin so eine Art Raum, den man besser nicht verlässt, damit man sich nicht verliert. Mhm. Und dann werden in der Zukunft bestimmte Marker gesetzt, die aber sinnesspezifisch beschrieben sind und bla bla. Und dann verändern sich die Begrifflichkeiten. Jetzt aber praktisch
aber warte mal, da warst du jetzt so schnell für mich fertig mit dem Blabla. Diese Marker, die da beschrieben werden, sinnesspezifisch. Ja. Hast du ein Beispiel im Kopf?
Ja, also Nordstern ist, wir erhöhen die Anzahl derer, die in unseren Trainings sind. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus unserer Welt. Ja. Also die Anzahl der Menschen, die wir direkt persönlich erreichen in Präsenz. Jetzt, das ist für uns auch gleichzeitig ein Nordstern, weil wir daran ja ganz gut unsere Wirksamkeit messen können. Mhm. Also wenn da eines Tages eine Million steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine höhere Wirksamkeit haben, weil wir sind mit denen in einem Raum. Das ist jetzt nur als Beispiel für einen Nordstern.
Und also die Dimension meinst du, dass in Präsenz, dass wir nicht insgesamt sagen, eine Million Menschen, weil das ja auch
könnte
mit
über Bücher
fünfminütiger
oder
Teilnahme, sage ich jetzt mal extrem, LinkedIn, ne, an irgendeinem Online-Riesen-Event
Also das definiert man für sich. Also es kann andere Trainerkolleginnen geben, die das Gleiche tun, aber mit anderen Nordsternen. Und jetzt sagt man sich, okay, das liegt 2 Jahre in der Zukunft, dass wir die und die, dass wir das erreichen wollen, eine bestimmte Zahl, und das ist dann eine Markierung. Also man sagt,
der zusätzliche Punkt. Der Nordstern ist erstmal, wir erhöhen, und jetzt gibt's eine Art Markierung, die eben dann schon ein bisschen konkreter wird. Die sagt, es gibt einen Zeitpunkt, es gibt eine messbare Zahl beispielsweise. Ja. Okay. Verstanden.
Und dann meandert man da so hin, also da kommen dann noch mehrere Marker mit dazu. Mhm. Also, dass man sagt, okay, und wir nehmen aber die online erreichten mit dazu oder die verkauften Bücher oder ähnlich. Das sind so Markierungen, die alle in Richtung Nordstern gehen, aber eben Markierungen aufweisen. Und wenn man dann an diesem Zeitpunkt angekommen ist, kann man sagen, wie weit haben wir den jetzt verfehlt? Das ist eigentlich so wie in der Seefahrt auch. Da macht man ab und zu mal einen Check, wo ist mein Boot gerade? Und dann stellt man fest, es ist eigentlich so und so weit entfernt von dem Punkt, den ich eigentlich angepeilt habe. Und das jetzt nur als ein Beispiel. Sodass man in dem Gespräch dann mit dem Mitarbeiter, wenn es um smarte Ziele geht, eigentlich eher sagt, okay, wir erinnern uns nochmal dran, unser Nordstern ist, Punkt. Und welche Markierungen werden wir für dieses Jahr anpeilen? Und dann geht ein iterativer Prozess los.
Genau, wenn du das mit OKR und KPI vergleichst, was ist denn da für dich der Unterschied? Weil ich glaube, das ist durchaus für alle interessant, weil wir ja selbst mit Zielen arbeiten. Und ich wüsste nicht, welche Trainerin, welcher Trainer nicht in irgendeiner Weise auch mit seinen Teilnehmenden an Zielen unterwegs ist immer wieder. Es gibt allein ja die Veränderungsziele, die ich mir selbst setze. Insofern lass uns also, da nochmal einen Moment bei bleiben. Ja,
also KPI ist einfach nur die in den Zahlen ausgedrückte Markierung.
Würde ich sagen, das wäre dann eine der Markierungsversionen,
oder? Genau, das ist eine Möglichkeit, eine Markierung zu setzen über ein KPI. Man kann aber auch eine Markierung setzen, beispielsweise über eine erfüllte Vision. Also wir malen uns unser neues Office in 2 Jahren aus. Mhm. Was erleben wir da, wenn wir das betreten? Das kann also, um jetzt ein Gegenbeispiel zu einer konkreten KPI zu nehmen, es kann eine ausgemalte Vision sein. Mhm. Und die OKRs sind aus meiner Sicht ein gutes System, um KPIs und diese Markierung zu strukturieren. Also die leiten sich ja voneinander ab. Mhm. Und dadurch hat man in den Markierungen gleichzeitig ein System, mit dem das logisch erscheint, dass eben die Abteilung an dem arbeitet, der Bereich des Unternehmens arbeitet an dem und alle zahlen auf ein bestimmtes Ziel ein. Man muss dann vorsichtig sein, dass das nicht kaskadiert ist, dass es nicht so ein Wasserfall ist irgendwie und die Leute das eigentlich gar nicht beeinflussen können. Mhm. Das ist so ein Beispiel dafür.
Das gefällt mir deshalb sehr gut, weil ich eben in Zusammenhang mit der Beschäftigung mit dem Thema Smart und nicht mehr Smart über viel gestolpert bin, was eben auf dieses Thema Flexibilität und Beweglichkeit und nochmal überdenken, überarbeiten auf dem Weg von Zielen gestoßen bin. Auch zum Thema Motivation, ne, dass uns das wesentlich eher zieht und auch einfach in der heutigen Zeit natürlich umso relevanter ist, ne, weil wir einfach bestimmte Dinge wirklich immer schwerer voraussagen können, weil sie sich in solch einer enormen Geschwindigkeit auch mal in komplett ungeplante Richtungen entwickeln können. Deswegen mag ich das vom Bild her. Und gleichzeitig ist es natürlich wie bei vielen Sachen, ne? Es ist nicht mehr so diese schicke, einfache Nummer. Smart, wunderbar, 5 Sachen, tick-tack-tock, ja, da kann ich was dran abmessen, da habe ich dann am Ende einen Satz. Yay, fühlt sich gut
ich
an,
find
fühlt
es trotzdem sich irgendwie nicht beherrschbar nutzlos. Also ich finde es nicht nutzlos, vor allem, weil es sich leicht aussprechen lässt, make your goal smart, dass man eigentlich damit auch jemanden bitten kann, mach es für mich bitte messbar, mach es spezifisch. Achievable und reasonable und time-bound, um es vollständig zu sagen. Ist auch immer lustig, was dann da draus alles wird.
Alles wird, ne?
Im Deutschen.
Ist herrlich.
Ich habe schon alles Mögliche gehört. Aber dass man, ging vorhin, als du die Frage gestellt hast, nach dem Smart, noch was ganz anderes im Zusammenhang damit durch den Kopf. Und das hängt damit zusammen, dass irgendwann diese Dinge auch Common Sense sind. Also die Leute lernen das in der Oberstufe in der Schule bereits, so ging es mit dem 4-Uhren-Modell oder eben Smart, das kennt jeder 19-Jährige. Jede 19-Jährige. Und das ist gut so. Wir können deswegen aufhören, in unseren Trainings das zunehmend intensiv zu lernen, außer diesen Teil, der sagt, ich kenne zwar das System, aber ich kann es nicht wirklich anwenden. Mhm. Also dass man eher in die Anwendung guckt oder eben immer wieder checkt, ist das in der Gruppe bekannt? Wenn ja, einfach was anderes machen oder das nächste machen, was darauf aufbaut. Aber es ist schon gut, dass wir jetzt auf solche Dinge zurückgreifen können, die eben Common Sense sind und smarte Ziele. Also jeder, der im Business anfängt, lernt das eigentlich spätestens im Gespräch mit dem Kollegen, weiß man, was das ist. Und das ist gut für uns, heißt aber für uns Upgrade. Wir können dann in die nächsten Schritte gehen. Also was sind gute, smarte Ziele? Also zum Beispiel dieses ganze Thema, ich weiß nicht, ob du es auch manchmal so erlebst, ich lese manchmal Zielsetzungen in so Personalbögen und stelle fest, das sind gar keine Ziele, die sind zwar smart formuliert, manchmal KPI, also richtig dinglich, und das sind aber mehr oder weniger Tasks. Also die Mitarbeitenden kriegen für das kommende Jahr, was übrigens auch schon oldschool ist, man macht 3-Monate-Ziele, in 3 Monaten kann dann wieder alles vollkommen anders sein. Aber mal angenommen, die haben so Jahresziele für sie, ihre persönliche Entwicklung dazu, dann stehen da oft so Aufgaben drin. Und das ist natürlich null motivierend, wenn du da eine Liste von 20 Aufgaben hast. Das musst du in dem Jahr alles geschafft haben, dann ist das ein gutes Jahr. Aber Ziele, die wirklich motivierend sind, sind stretchy, die sind vielleicht auch mit Lebensträumen verbunden. Und dann merkt man immer auch im Gespräch, wie anders die Mitarbeitenden das wahrnehmen, wenn es darum geht, dass sie, keine Ahnung, ihr Englisch verbessern so sehr, dass sie auf einem Kongress, in einem Workshop gut mitarbeiten können und verstehen, was da gesagt wird, statt zu sagen, ja, und ich möchte, dass du einen Englischkurs belegst.
Und da noch einen Schritt weiter, ne, in dem Thema auch Motivation, das dahinterliegende Ziel mit anzugucken. Aus welchem Grund möchte ich mich denn in einem solchen oder auf einem solchen Kongress, in einem Workshop gut bewegen können? Was ist denn das, was da mein Motivationsfaktor ist, was tatsächlich für mich in Smart gar nicht abgedeckt wird, ne, in der Betrachtung und in der Formel? Und das schließt für mich an das, was du gesagt hast. Ne? Was ist dann das Upgrade, wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die wir in den Trainings treffen, das Thema Smart als solches eh kennen? Dann vielleicht eben auch genau diese ergänzenden Elemente. Ne? Wie oft hast du es ausprobiert? Hast du es wirklich für dich schon mal benutzt? Inwiefern hat es dir geholfen? Und dann kann, wenn es dir nicht geholfen hat, es daran liegen, dass du entweder die Formel in der Anwendung nochmal weiterentwickeln kannst, dass tatsächlich sie einschränkend war an bestimmten Stellen sogar und oder, dass du zusätzlich Dinge brauchst. Und das ist dann, du hast das so schön gesagt, wir verheiraten das, was wir bisher gemacht haben, mit dem, was wir neu entdecken. Und das gefällt mir vom Bild her, weil wir dann wirklich mit beidem das Ganze nochmal komplexer, ja, aber damit eben auch wesentlich realer machen für mich, weil diese ganzen einfachen Lösungen, wie sie auch politisch, gesellschaftlich im Moment so gerne von manchen Menschen genommen werden, was ich verstehe aufgrund der inneren Motivationslage, aber die sind es eben genau nicht. Also es macht eigentlich schon misstrauisch, wenn man sagt, alles, was du brauchst, um wirklich nach vorne zu kommen, sind smarte Ziele. Zack.
Ja. Und es ist natürlich auch immer verleitend, wenn dann irgendwas einen fancy Namen hat, wie OODA Loop oder Cupcake Attitude, irgendwie so Sachen, die, man versteht dann relativ schnell, was dahinter gemeint ist, aber dann plötzlich das ganze Training dahin umzustellen, dass man nur noch mit solchen Begrifflichkeiten und solchen Systemen arbeitet, weil sie gerade fancy und neu sind, und nicht mehr hinzugucken, braucht denn diese Gruppe und diese Teilnehmenden vor mir, brauchen die jetzt unbedingt OKR, nur weil OKR gerade alle machen, weil es Google gemacht hat. Das ist jetzt schon lange her, aber es tauchen eben immer wieder solche Begriffe auf. Wir selbst spielen ja auch damit, wenn wir hier von Immersionen reden und solchen Dingen. Das ist ein ständiges Dehnen der Außenkante unseres Wissens in der Hoffnung, dass es nützlicher wird. Und das hört nicht auf. Also ich glaube nicht, dass wir dann irgendwann sagen, so jetzt ist es das Set an Tools und Modellen, die funktionieren.
Nee, ganz im Gegenteil. Gerade leitet doch schön über zu einem Punkt, den ich gerne noch mit dir angucken will in dem Zusammenhang, nämlich dieser Frage nach dem Fokus. Du hast ja schon ein bisschen darüber geredet, dass du gesagt hast, manchmal bin ich gar nicht mit einem bestimmten Fokus unterwegs und entdecke Sachen, die dann super hilfreich sind. Ich habe was ganz anderes im Blick gehabt und dann merke ich aber, das passt hier rein. Insgesamt, was würdest du sagen, wie viel Anteil hat das bei dir, dass du einen konkreten, also dass du dich reduzierst in dem, wonach du gerade schaust?
Ich glaube, es hat eher mit dem Zustand zu tun, in dem ich bin, wenn ich ein Buch lese oder recherchiere. Gott, ich muss mich sortieren, aber es gibt manchmal diesen Fall, der genauso ist, wie du es sagst. Ich habe ein Seminar, ich weiß, die brauchen Unterstützung in Sachen, keine Ahnung, PCDM und ich habe keine Ahnung von PCDM.
What's PCDM?
Product Centered Domain Management. Braucht man jetzt nicht erklären.
Okay, aber nee, klar, da bin ich ja total firm drin.
Anfang des Jahres erst kennengelernt. Okay, geil. Dann recherchiere ich und suche ich natürlich genau nach diesen Dingen und bin dankbar für alles, was ich irgendwo finde. Das war Anfang 2024, dass ich da in so ein Projekt reinkam und diese spannende neue Systematik kennenlernte. Und dann frickelt man sich da rein und will möglichst viel darüber wissen. Da ist dann an den Rändern immer so unscharf, ganz viel Agiles, dann ganz viel Leadership, ganz viel Rollenklärung und solche Dinge, die man auch alle so mitnimmt und die einem dann vielleicht in anderen Dingen helfen. Die andere Form des Upgradens aber ist die, da ist ein Buch, das zum Thema etwas hat, was keine Tiefe bei mir selbst hat oder zu wenig Tiefe, und dann habe ich dieses Buch vor mir liegen und bin offen für all das, was da kommt, und mir ist dann auch egal, ob das stimmt, belegt ist oder sonst irgendwie, sondern ich will wissen, was will dieser Autor oder diese Autorin jetzt sagen mit dem, was da kommt. Und durch diese Offenheit kann es zwischendrin passieren, dass ich gleichzeitig im Internet recherchiere, also das Buch liegt vor mir, ich gehe Seite für Seite durch, manche ein bisschen schneller, manche langsamer, zeichne mir Sachen ab, ich muss immer ein paar Dinge rausschreiben, weil ich dann weiß, ich vergesse die nicht mehr. Mhm. Und dieser Zustand des Forschens ist ermöglicht mir viel mehr, dann, dass da auch wirklich was hängen bleibt, als wenn ich jetzt einfach nur ein Buch lese oder einfach nur ein bisschen zappe praktisch im Internet.
Ich mag
macht das Sinn?
Frage.
Ich komme mir gerade selbst sehr diffus vor.
Nee, gar nicht.
Ist ein anderer Zustand.
Ist für mich nicht diffus, sondern ein ganz spannendes Vorgehen. Und ich mag das, dass du gerade gesagt hast, ich bin offen für das, was die Autorin oder der Autor sagen möchte. Das ist so banal wahrscheinlich für uns, die wir schon ganz lange Recherchen auch in Büchern durchführen. Ich erinnere mich aber noch dunkel an so eine Zeit, wo ich wirklich ganz klar darin war, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dann schreibt der die Wahrheit. Das heißt, ich lese jetzt nicht, was mir was dieser Mensch denkt, sondern ich lese, wie es ist. Und diese kritische Betrachtung dessen, da bin ich so froh, dass das mittlerweile auch in den meisten Schulen schon transportiert wird. Und das ist ja immer wichtiger durch die Menge an Informationen, auf die wir Zugriff haben, durch KI, durch all das. Und das ist Teil dieses Prozesses, ne? Das wirklich zu sagen, ich sammle und ich gucke dann möglicherweise sogar nach Gegenmeinungen gezielter, um das nochmal in Frage zu stellen, was ich da gerade lese. Und gleichzeitig, Buch ist so ein Weg, das ist, glaube ich, dein wirklich ganz tiefer Hauptweg, der du immer von Büchern umgeben bist und Bücher liebst. Du hast gesagt, du selbst auch im Internet, gibt es da irgendwie Quellen spezieller Art, wo du sagst, da sepp ich immer, oder ist das so zufällig?
Ich weiß nicht, auf wie viel Zitatenplattformen ich bin, die mir dann Newsletter schicken und die mich wirklich auch, also die auch disruptiv sind, also die meinen Alltag unterbrechen, weil ich dem dann nachgehe und denke, wir hatten das gesagt, und da gibt es ganz tolle, wir müssen die in die Notes schreiben, weil mir jetzt ganz viele nicht einfallen, die aber richtig gut sind, da würde ich gerne noch einmal kurz reingucken. Schön. Weil dann oft auch Bücher zusammengefasst werden in 4, 5 Kernaussagen. Und sowas
auf den Zitate-Plattformen, entschuldige
auch,
ich da unterbreche.
Ja, auch bei dem.
Spannend.
Und die könnt ihr dann gerne unten in den Shownotes lesen. Also das ist das eine, das wiederum so ein zufälliges Ding. Und dann gibt es ein paar Lieblingsunternehmen oder auch Autoren, wie Hyper Island oder eben die vorhin erwähnten Dark Horse Innovation Leute. Und man findet da immer auch Tools bei Dark Horse Innovation. Gott, denen klingen die Ohren, weil ich die so lobe, aber die sind auch wirklich toll.
Genau.
Die
sind, wir könnten
die haben auf ihrer Seite
mit ihnen sprechen.
Tools. Die, so. haben Tools auf der Seite, die man sich als PDF runterladen kann.
Super.
Genauso wie EMT in Augsburg unten, die viel mit gratis Content arbeiten, weil die an das glauben, an das sie auch glauben. Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt.
Und eine Runde klug geschwätzt. Auch bei Methoden kannst du updaten. Wenn du Methoden hast, die du magst, die du schon häufiger benutzt, wir lieben dann die Frage nach der Eskalation. Eskalation heißt in diesem Fall, dass du dich fragst, wie kann ich dieses Vorgehen größer, bunter, aufregender, merkwürdiger, bewegter, schneller, tiefer, langsamer, heiterer, disruptiver, schriller, entspannter, witziger oder was auch dir alles noch einfällt, machen. Oft passiert es, dass wir dann zum Beispiel Materialien mit dazu nehmen, Großeinkäufe an Perücken und wilden Sonnenbrillen machen. Oder dass wir tatsächlich Kombinationen aus Übungen zusammenbauen, die dann wiederum etwas Neues ergeben. Das heißt, auch da, du brauchst nicht unbedingt immer die Recherche nach den ganz neuen Methoden, die du vorher noch nie benutzt hast, sondern nutze auch da gerne deine eigene Kreativität und oder die von Kollegen und Kolleginnen und baut es anders. Eskaliert es. Das war eine Runde klug geschwätzt.
Also diese Interruption kann natürlich dann auch überhand nehmen, dass man denkt, eigentlich wollte ich gerade Rechnungen schreiben.
Das kenne ich gar nicht. Also wenn ich Rechnungen schreiben will, schreibe ich Rechnungen. Da würde ich mich doch im Leben nicht davon ablenken, das auf gar keinen Fall. Wir haben ja auch gemeinsamen Newsletter, den wir abonniert haben, der immer freitags einen Impuls setzt von Anja, hilf mir.
Förster und Kreuz.
Förster, genau. Guckst du da auch immer noch rein?
Ich lasse mich da mal gerne verleiten. Die beiden sind schlau und was ich nicht mag, ist, wenn ich so das Gefühl habe, und das ist bei denen eben null, wenn ich das Gefühl habe, der Newsletter dient hauptsächlich darum,
Werbung zu machen
für irgendetwas. Ist für mich okay, dass da auch Werbung passiert, aber das darf nicht der Vorsatz sein. Das ist meine große Kritik an den Posts auf Social Media Plattformen, die ja auch Umsatz machen. Einfach nur, weil es sie gibt. Aber was dann da drin steht, ist eigentlich nachrangig. Ich glaube, viele werden auch gar nicht gelesen, sondern wird dann immer, halt, man liest immer wieder den Namen von dem Unternehmen oder den Leuten, die das machen.
Hast du noch weitere Newsletter?
Wir haben ganz viele, auch wirklich aus Bereichen, ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Die Zeit gibt seit vielen Jahren eine Literaturliste, ich glaube, jede Woche raus, was lesen andere Autoren gerade, gibt so kurze Besprechungen drin. Und das ist natürlich viel Belletristik, aber auch Ratgeber. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man eben nicht wie so ein Freak nur in unserer eigenen Welt immer forscht, also immer nur Sachbücher und immer nur Training und oder Führung oder Inhalte, je nachdem, was man drin macht, sondern wir finden viel mehr Inspiration in abseitigen Branchen oder Metiers wie Musik, Literatur, Kunst.
Was ist bei dir zum Thema, ich sag mal so, Verbände, Vereine, Verirgendwassungsquellen?
Ich bin in keinem Verein, weil ich das mit Groucho Marx halte, der Verein, der solche Mitglieder wie mich aufnimmt, da will ich nicht Mitglied sein. Das gibt aber den BDVT, über den du auch schon gesprochen hast, ist so eine große Inspirationsquelle und Kraft, tolle Menschen, die da sind. Und wir haben auch schon viel über Trainerkongresse gesprochen. Da findet man Upgrades definitiv. Das ist der wahrscheinlich mindestens ebenbürtig zum Lesen und selber rausfinden und experimentieren. Das auf jeden Fall, also je mehr, desto besser. Zwischendurch braucht man mal die Ruhe, um auch selber was für sich weiterzuentwickeln, also mein eigenes Tool anzufassen und zu sagen, wie kann man denn das jetzt weiterbauen? Weil auch da stelle ich dann fest, irgendwann ist das Common Sense. Ich freue mich immer zum Beispiel, wenn wir was ganz Banales und wieder Selbstbeweihräucherndes nennen, aber ich freue mich dann, wenn manchmal so Begrifflichkeiten irgendwo auftauchen, wo ich noch weiß, ich war dabei, als das entstanden ist.
Ah, wie schön.
Und das ist ein ganz normaler Begriff, also wirklich auch so Begriffe, die jetzt identifizierbar Menschen zuzuordnen sind. Also nicht so ein Allgemeingut. Aber die werden dann da genannt und dann merkt man, wie das Wissen da so einsickert in unserem Beruf und wir könnten sagen können, okay, das Nächste, jetzt mal das Nächste und weiterentwickeln. Ich habe eine Frage an dich, was diese Upgrades betrifft. Das ist eine komische Frage. Was ist das älteste und bewährteste Tool, das du unverändert oder nahezu unverändert am längsten für deine Teilnehmenden bereithältst?
Sehr gute Frage. Ich denke sofort
an Schulz von Thun. Wir schneiden später diese entstandene Pause dann raus.
Nein, brauchen wir nicht, weil tatsächlich scanne ich bewusst durch. Ich bin sofort bei Schulz von Thun und lande da immer wieder. in der klassischen Reinform habe ich dieses Vier-Ohren-Modell, glaube ich, lange nicht mehr als Inhalt eingeplant in einem Training. Es findet aber immer mal wieder als zusätzliches Erklärungsmodell Platz, weil es viele kennen. Also ähnlich wie du es von Smart sagtest, ne? Und es dann manche Erklärungen neuerer Modelle oder aktueller Vorkommnisse, die da gerade waren, ne? Wenn wir ein Rollenspiel hatten und da ein Missverständnis durch die verschiedenen Ebenen entstanden ist in meiner Welt, ne? Also so als Erklärungsmuster, die es geht ja immer darum, Strukturen zu finden, die das fassbarer machen. Was ist da jetzt eigentlich passiert, um Ansätze zu haben? Wie kann ich damit jetzt anders umgehen? Und da taucht es immer wieder auf. Und ich kann mich nicht mehr an einen einzigen Tag in meiner Trainerzeit ab Beginn mit 22 erinnern, wo ich das nicht kannte. Insofern glaube ich, das ist es. Was ist es bei dir?
Ich habe gerade ein ganz merkwürdiges Bild vor Augen. Es gibt ein Plakat in der Musik, das gibt es seit den 70er Jahren. Das müssen die Hörerinnen und Hörer sich jetzt vorstellen, wie so eine große Karte. Es sieht aus wie so ein Baum mit ganz vielen Wurzeln. Und man kann ganz unten anfangen und kann Musikstile lesen, wie aus diesen Musikstilen neue Musikstile entstehen. Und man landet in der Gegenwart, da in dem Fall von 1970. Und dann sieht man eben, okay, der Ska ist aus dem Blue Beat entstanden oder umgekehrt. Und daraus ist Rhythm Blues und daraus ist, das hängt so mit Reggae zusammen. Und man müsste das mal dasselbe tun für die Tools, die wir erkennen, weil ich glaube, bei Friedemann Schulz von Thun fußt vieles, aber er würde sagen, okay, Ruth Kohn, TZD.
Ja, und auch viele andere theoretische, psychologische Modelle, genau, das hat er auch immer wieder benannt. Und er hat es ja eher zugänglich gemacht für die allgemeine Sprache und den Menschen, der sich halt nicht in der Tiefe mit Psychologie beschäftigt.
Und wenn wir das dann in Richtung Gegenwart weiterentwickeln, dann würden wir sagen, okay, aus dem Vier-Ohren-Modell, weiß ich, sind wir heute beim Outward Mindset, Arbiter Institute und andere. Insofern entwickelt sich das immer weiter. Ich habe aber deine Eingangsfrage vergessen.
das war die, was ist es bei dir, wo du sagst, das ist das Modell, was tatsächlich durchgängig gefühlt in deiner Trainerzeit da bleibt.
Ich sehe jetzt nur noch diese Bäume, was aus aktivem Zuhören wurde. Das wurde Otto Schama. Aber weißt du, eins, was ich nie... das wirklich als Tool immer auftaucht. Ach so, doch. Auch wenn sich die Methode der Vermittlung verändert hat, es gibt eigentlich kein Training, in dem es nicht um die Kraft von Wertschätzung geht. Und als Tool tatsächlich dieses, was manche Menschen als Kuschelcard oder Cudo-Cards oder sonst irgendwas kennen. Ich glaube, das werde ich auch in meinem allerletzten Training in 20 Jahren machen, dass die Leute verstehen, das ist nicht wichtig, ob das jetzt was Gravierendes ist oder was Banales, aber dass überhaupt wir einander widerspiegeln, dass wir auch positiv aufeinander sehen, das wird nicht aufhören. Das verändert sich auch irgendwie nicht so richtig. Ja. Wir haben bei dem Podcast, in dem es um Resonanz ging, haben wir schon viel darüber gesprochen, aber das Tool werde ich bis zuletzt verwenden in Teams, in Leadership-Fragen, in Tough Conversations, in könnt jetzt alle aufzählen.
Sehr, sehr schön. Ich danke dir. Das hat uns in verschiedene Tiefen geführt, sogar zum Thema Zielformulierung. Und gleichzeitig dient es hoffentlich dem immer wieder eigenen Hinterfragen zu sagen, okay, welche Darlings sind bei mir noch so fest, obwohl ich schon andere Dinge gesehen habe und wo sollte ich meinem inneren Widerstand nachgehen? Das können wir uns, glaube ich, gegenseitig auch immer nicht oft genug nochmal sagen.
Also wenn du das Eisbergmodell bei mir im Trainings immer wieder sehen würdest, sag mir einfach Bescheid.
Dann würde ich sagen, mal es doch mal anders, bitte.
Ja, einfach mal anders malen.
Sehr schön. Und am Ende ist natürlich wie immer unser Wahlspruch, es kommt halt dennoch darauf an.
Und zwar immer.
Genau. Ich danke dir.
Danke dir.
Ciao, ciao. Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.